Seit der Antike gibt es die Theorie des Multiversums, die besagt, dass es neben unserer Realität noch unendlich viele Paralleldimensionen gibt, die sich in jeder erdenklichen Weise von unserer unterscheiden können. Einem Forscherteam ist es nun gelungen, Audiofragmente dieser fremden Welten zu empfangen. Doch dabei stießen sie auf ein rätselhaftes Phänomen. Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
Dimension EY97-IX84-92-TX69, der literarische Salon.
Herzlich willkommen zum literarischen Salon. Wir senden heute aus dem Max-Knapper-Gedächtnissaal in Magdeburg live. An meiner Seite natürlich wie immer Nils Bohmhoff.
Zahlreiche Grüße gehen heraus.
Wir legen natürlich heute wie jede Woche einige Neuerscheinungen, einige Werke vor, die wir besprechen möchten. Wir fangen direkt an. Vorgelegt in dieser Woche hat Ulrich Matitschek den Narbenstrand. Ein Roman mit zwei Erzählebenen, es geht ganz kurz zusammengefasst, auf der ersten Ebene um einen Strandurlaub, einen Sommerurlaub, in dem der Ich-Erzähler eine junge Dame findet an einem Strandlokal und sie bewundert, sie betrachtet, aber nie mit ihr spricht. Doch wir haben noch eine zweite Erzählebene, eine Art Kommentarebene, in dem der Autor quasi selbst, Ulrich Matitschek, das zuvor Beschriebene selbst noch kommentiert. Er schreibt über seinen eigenen Text, das sei Schundprosa, das sei schmutzig, das sei lächerlich abgeschmackt, das hat man alles schon gelesen. Wir haben hier also einen sich selbst kommentierenden Autoren. Herr Bohmhoff, denken Sie, hier wird die Kritik vorweggenommen? Macht das den Kritiker obsolet?
Es macht den Kritiker nicht obsolet, es macht den Autor obsolet, denn Ulrich Matitschek ist schon seit geraumer Zeit in ebenso düstere Tiefen gefallen wie die Figuren seiner zahlreichen ungelesenen Romane. Was er in dem Fall versucht, ist, sich selbst eine Besprechungsebene in das Buch hineinzuschreiben, da er sich über die Tatsache sehr bewusst ist, dass außer ihm niemand seine Bücher mehr liest.
Nun, aber ist denn ein als, schaut her, wie schlecht dieser Text ist, denn immer überhaupt noch bewertbar? Denn das kann ich ja auch. Ich kann eine langweilige Geschichte schreiben und dann schreibe ich unten hin, ach Gott, wie langweilig, was hat der Autor sich da gedacht? Ist das eine Metaebene, ist das eine Entschuldigung oder ist das einfach nur schlechtes Gewissen dem Leser gegenüber?
Ganz genau, dieses faule, qualitätslose Gehabe, das hat Ulrich Matitschek zur Frühzeit seiner Karriere vielleicht einige Aufmerksamkeit und auch Anerkennung zu Unrecht beschert. Doch nach einiger Zeit ist halt dieser alte Zaubertrick auch ausgeleiert, ausgelatscht, ausgelutscht, blutleer, kraftlos. Und dass er heute in dieser Sendung stattfindet, ist lediglich der Tatsache geschuldet, dass unser Leitredakteur Franz Friedelwatz erkrankt ist an einer schweren rheumatischen Symphiose.
So weit würde ich nicht gehen, Herr Bohmhoff, denn trotzdem macht es etwas mit mir, dieser Text. Diese Selbstgeißelung des Autors. Ein Autor von der Qualität eines Matitscheks, er hat den ein oder anderen Buchpreis bekommen, Longlist, Shortlist des Deutschen Buchpreis, hier und da, sein Name war dort zu finden. Und trotzdem geißelt er sich vor dem Publikum. Er ist keine Anna Klopper, die vor die Öffentlichkeit geht und sagt, ich bin die beste Autorin unseres Jahrhunderts. Er ist kein Walter Schnabelbach, der sagt, ich bin ein Genie. Nein, er geht vor die Öffentlichkeit und geißelt sich selbst. Er peitscht sich aus. Es ist ein Text, bei dem jedes Kommata nach Hilfe schreit. Ein Text, der eigentlich nichts aussagt. Ein Text, der um sich selbst ringt. Ein Text, der mit sich kämpft. Ein Text, der sich konstant selbst in Frage stellt und der auch den Leser in einer merkwürdigen Situation belässt. Normalerweise, man liest ein Buch und hat natürlich den Autoren als Gott vor sich. Er gibt den Text vor. Er gibt die Sprache vor, die ich jetzt lese. Aber dieser Gott macht sich selbst zum Mensch, er klettert herab zu uns, er hängt sich selbst ans Kreuz, er sagt, ich bin wie ihr, ich zweifle auch an mir. Zweifelst du auch an mir? Ich kann Ihre Bedenken verstehen, Herr Bohmhoff, aber trotzdem hat dieser Text mich berührt, auf eine Art, die ich nicht erwartet habe.
Werter Kollege, es betrübt mich sehr, Ihnen das in dieser Deutlichkeit nahebringen zu müssen, aber Ulrich Matischek ist ein jämmerlicher Versager, der aufgrund seines...
Aber ist es nicht genau das, was das Buch uns zeigt?
Ja, selbstverständlich.
Ist das nicht genau das, was er reflektiert
ja,
in den Zeilen?
Aber diese jämmerliche Selbstbeweinung, dieser Selbstmitleid, der aus jeder Zeile uns entgegenspringt, habe Mitleid mit mir, sehe die Schwäche meiner Person, nimm mich in die Arme, dieses tiefe Gefühl nach Liebe, Zuneigung nach dem verlorenen Schoß der Mutter, was hier auf jeder Seite zu finden ist. Es ist unerträglich, dieses Buch zu lesen, diese Jammerei. Es ist jämmerlich. Und selbstverständlich war Ulrich Matischek nie ein Gott, der hinabsteigen konnte, denn er hatte diesen Status ja niemals erreicht. Er war ein Emporkömmling. Er hat lediglich mit seinem Startroman, mit seinem Debütroman Das Fass, in dem ich rollte, doch einige, vielleicht auch berechtigte Aufmerksamkeit erlangt. Aber danach, der stetige Niedergang mit jedem Buch, war er zu sehen, diese Hilflosigkeit, dieser Schrei nach Liebe. Er hat das Orm verloren, wenn er es jemals besessen hat. Und ich bin für meinen Teil nicht mehr geneigt, diese Person zu beweinen.
Vielleicht kann ich mal eine Seite vorlesen, um dieses Kontrastprogramm ein bisschen zu illustrieren. Wir haben auf der einen Seite natürlich diesen ja fast glossenhaften, possenhaften Abschnitt hier am Strand, wie er dieses junge Mädel begafft quasi, wie es an der Strandbar sitzt, und dann konterkarierend dazu sein eigener Kommentar. Sie saß an der Bar auf dem Hocker weit ab von allen anderen. Ihr Körper verriet kaum, dass es eine Frau war. Einen alkoholischen Drink wollte der Barkeeper ihm nicht geben, wirkte sie doch noch nicht, so alt wie sie war. Ja, was will der Autor uns mit diesem billigen Gefasel sagen? Da fehlt Satzzeichen, Ausrufezeichen am Ende von jedem Satz. Was soll das? Matischek, du hast es mal wieder nicht gecheckt. Matischek, du bist Schmutz.
Ja, auch ein in dieser Deutlichkeit und auch Brutalität, wenn ich so sagen mag, eine angemessene Beschreibung des Machwerks und auch der Person, die hinter jenem.
Sie haben eine solche Lust, also ich sehe in Ihren Augen eine solche Lust an der Geißelung dieses Autoren. Ist es nicht das, was Sie bekommen in dem Buch? Sie haben eine solche Freude daran, Sie hauen hier auf den Tisch. Ich sehe Ihr Kopf hochrot. Ist das nicht genau diese Lust an der Erniedrigung, die uns der Autor hier auch liefert?
Ja,
also dafür, dass Sie sagen, dass Sie das überhaupt völlig kalt gelassen habe, sehen Sie ganz schön hitzig aus, Herr Bohmhoff.
Ja, weil ich nicht verstehe, dass ein Autor sich so quält, wenn doch seine Talentlosigkeit so offenbar geworden ist, wie in den letzten Jahren bei Ulrich Matischek. Ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Jahr ein, Jahr aus besprechen wir hier das neueste Werk von Ulrich Matischek und Sie suchen Tiefe, wo keine Tiefe ist. Wissen Sie was? Sie springen mit einem Körper ins flache Gewässer und brechen sich das Genick der Literatur. Sie liegen bewegungslos.
Das möchte ich sagen, weil da ist auch durchaus eine Zeitkommentarebene mit drin, die wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben. Ulrich Matischek, ein kontroverser Autor, der sich, glaube ich, für so ziemlich jeden Roman, den er bereits geschrieben hat, wenige Wochen danach entschuldigen musste, liefert hier die Entschuldigung für seinen Text gleich mit, intertextuell mit drin. Ist das nicht auch ein gewisser Zeitkommentar? Ist das nicht auch ein Kommentar darauf, was Literatur darf? Gerade dieses Thema alter Mann, junges Mädchen, das kennt man natürlich. Thomas Mann, Tod in Venedig, das wurde alles schon durchgenudelt, durchgeknetet. Hier wird es nochmal aufgeholt. Lolita ist ein Wort, das einen da in den Kopf springt. Sind das Themen, die Literatur heute überhaupt noch anfassen darf? Oder muss man sich dafür direkt entschuldigen, dass man vielleicht ein minderjähriges Mädchen begehrt? Ist nicht das eigentlich der Kommentar, dass der Autor sich für seine Begierden, für seine Fantasie, seine Gelüste sofort entschuldigen muss für den Text, dass man überhaupt nicht mehr einsteigen kann in dieses literarische Machwerk, eine Mauer aufbaut, eine Entschuldigungsmauer? Ist das nicht genau das, was Sie hier anprangern, dass genau das eingebaut wird in den Text? Ich finde es einen zeitgemäßen Text.
Nein, es ist überhaupt nicht zeitgemäß, ganz im Gegenteil. Es ist diese pure, offensichtliche Feigheit, die aus dieser Szene spricht. Wir haben diese junge Frau, die ja ganz offensichtlich bereits in der Volljährigkeit steht. Sie sieht etwas jünger aus, als ihr biologisches Alter vielleicht in Wirklichkeit ist. Aber trotzdem traut sich der Autor nicht, sie anzusprechen. Er traut sich nicht, sie auf einen Drink einzuladen, weil er ein Feigling ist. Selbst wenn er es täte, er würde ja nichts falsch machen, denn diese Person ist nicht Lolita. Es ist auch nicht homophaber. Er hätte ohne weiteres sich dieser Person nähern können, wie es zwei gesunde Menschen tun in so einer Situation. Aber er verzichtet darauf, weil die Selbstzweifel, die Angst vom Versagen, die Angst anzuecken, die Angst, was Falsches zu tun, diese immerwährende Angst, die macht ihn zu einem ganzheitlich impotenten Charakter. Und dieser Charakter, über den er schreibt, der ist nicht fiktional. Er ist autobiografisch. Und das ist das Erschreckende.
Das ist doch jetzt wirklich das billigste Argument, das man einem solchen Buch vorgeben kann. Es sei alles autobiografisch und wir hätten es ja gar nicht mit einer Literatur zu tun.
Naja, ich war vor kurzem auf der Facebook-Seite von Ulrich Matticek und da habe ich Fotos gesehen von eben jener Bar, von der er hier in dieser Szene spricht, und der Barkeeper, der ist auf diesem Bild zu sehen. Er ist exakt der, mit der ich kann ja mal hier
jetzt, also Entschuldigung, wir bräuchten jetzt auch noch die Autoren, die uns erklären, wie ihr Werk zu verstehen ist oder wie.
Der Barkeeper ist groß gewachsen. Über 1,90 sicherlich. Sein schwarzes Haar und seine Tolle erinnern mich an Elvis Presley. Er hat den durchdringenden, selbstbewussten Blick eines Mannes, der noch nie in seinem Leben eine Abfuhr kassiert hat und dementsprechend auch keine Angst davor verspürt. Er ist jung und stark. Sein 3-Tage-Bart ist perfekt und wirkt doch so, als müsste er ihn nie pflegen. In seiner linken Hand hält er ein Glas, in seiner rechten ein Tuch, mit dem er dieses Glas fortwährend putzt, obwohl es keine Spuren von Fett aufweist. Er ignoriert die junge Dame, die vor ihm auf dem Barstuhl sitzt. Und doch wirft sie ihm immer wieder verstohlene Blicke zu. Mich hingegen, mich sieht sie nicht. Ja, was ist denn das?
Ist das Teil des Werks? Dieser Facebook-Post? Haben wir es hier mit einer Sprengung des Mediums Buch zu tun? Wie interpretieren Sie das?
Es ist eine Sprengung des Mediums Buch, ja, absolut.
Eine Zerstörung oder eine Erweiterung?
Eine Verballhornung des Mediums Buch, eine Trivialität.
Kommen wir zur Prosa. Der Text ist so kratzig geschrieben, als hätte man es hier wirklich mit einem Strandurlaub zu tun. Manche Buchstaben bleiben einem zwischen den Zähnen hängen. Es ist sperrig geschrieben, klotzig, kratzig. Die Buchstaben wollen einem nicht ganz so herunterkommen. Man muss manchmal blinzeln, als würden die Sätze kaum gelesen werden wollen. Sie versperren sich eigentlich. Sie schämen sich für sich. Ich fand diesen Text sehr menschlich. Die Scham, das kann ich nachvollziehen. Die Ungenügenheit, das sich selbst erklären seines eigenen Scheiterns. Mich hat dieser Text berührt, auch wenn ich ihn abstoßend fand, aber genau deswegen.
Vielleicht ist dieses Buch dann doch mehr Projektionsfläche, als ich eingestehen möchte. Vielleicht ist es dann auch ein Stück weit ein Spiegel, diese Zeilen und die Frage, inwiefern findet man den eigenen inneren Jammerlappen in diesen Zeilen wieder und inwiefern ist es dann doch das innere verzweifelte Kind, welches sich in Ulrich Matticek, diesem übrigens sehr erwachsenen Mann, wieder sieht und die gleichen Gefühle nach Geborgenheit, nach Sicherheit, Stabilität, nach einfach jemandem, der einem sagt, nein, du bist gut, wie du bist. Vielleicht ist es der Wunsch, der sich dann an die Oberfläche kratzt, wie ein längst vergrabener Leichnam, der halb verrottet sich durch das Erdreich wühlt, um seine Hand aus dem Grab herauszustrecken und zu zeigen, hier, ich bin noch da, ich bin noch da. Doch längst ist es tot und es sollte tot und begraben sein. Das gehört nicht mehr an die Oberfläche. Das ist vielleicht ein Buch für Kinder. Ja, da würde ich sagen, okay, für Kinder bis 10 Jahre alt. Das ist ein Kinderbuch.
Ein Kinderbuch?
Es ist ein Kinderbuch.
Also
selbstverständlich.
Entschuldigung, also das, ich kann nee, mich da,
ich zitiere
nein, ich muss meinen Kollegen da mal wieder wirklich in Anführungszeichen setzen. Das ist für mich, also ich weiß nicht, welche Art von Satire das jetzt hier gewesen sein sollte, aber das kann ich so nicht
nachvollziehen. Werter Kollege, ich zitiere, Seite 17. Ich sitze im warmen Sand, vor mir meine Backform. Ich stehe auf, ich spüre den grobkörnigen heißen Sand an meinen Füßen. Ich laufe schnell, damit es mir meine Sohlen nicht verbrennt. Als ich am Wasser ankomme, spüre ich die Kühle und ich bleibe stehen. Ich fülle meinen Eimer mit Wasser und laufe zurück zu meiner Sandburg. Ich kippe das Wasser über den heißen, flüssigen Sand. Und sofort wird es zu einer zähflüssigen Baggermatschpampe, mit der ich mein Schloss weiterbauen kann. Ich stopfe diese in meine Kuchenform und bilde einen wunderschönen Kreis aus Seesternen, Fischen und anderen Formen. Plötzlich sehe ich 2 freche Kinder den Strand entlang laufen. Sie erblicken meine Burg, zeigen mit den Fingern drauf, lachen und laufen einfach drüber, trampeln sie platt, als würde diese Burg für sie nichts bedeuten. Dann laufen sie weiter und lassen mich sitzen. Ich möchte gerne ein Eis, doch ich habe kein Geld. Da sitze ich nun allein mit meiner zerstörten Burg und meinen zerstörten Träumen. Das ist doch Kinderliteratur.
Ich denke, diese Worte sprechen für sich. Kommen wir nun zu einem zweiten Buch, das wir heute besprechen wollen. Ja, es ist das Erstlingswerk, der Debütroman von Verena Speckzwang. Sie legt diesen Roman vor, Das Messergeschäft. Eine Reihe an Kurzgeschichten, die alle unterschiedlicher nicht sein könnten, doch die eines gemeinsam haben, den Ort. Ein Messergeschäft in Leipzig. Ein Messergeschäft, das einmal zum Schauplatz eines heimtückischen Mordes wird, einmal zu einem nun intensiven Liebesspiel, aber auch zu einer Scheidung. Ein Messergeschäft, das trennt, schneidet, schmerzt, Blut fließt. Herr Bohmhoff.
Ein ganz fantastisches Werk. Verena Speckzwang ist für mich der neue Superstar am Literaturhimmel. Sie hat mit diesem neuesten Werk sich den Platz auf dem Podest der Belletristik mehr als verdient. Ich finde dieses Bild des Messerladens großartig. Sie kommen in diesen Laden herein und sie erschöpft sich in seitenlangen, kapitellangen Schilderungen der verschiedenen Messer, die dort ausgestellt sind. Scharfe Messer, lange Messer, spitze Messer, Fleischmesser, Kohlmesser, Möhrenmesser. Von allen möglichen Materialien und Formen. Und die sind dort ausgestellt, wie bei einem Optiker die Brillen. Überall liegen diese Messer. Und dennoch, diese Bedrohung, die von diesen Messern geschildert wird, wie spitz sie sind. Dennoch werden diese Messer nie zum Einsatz kommen. Der Mord, der dort stattfindet, findet nicht mit Messern statt. Mhm. Die Messer werden nicht benutzt. Sie sind nur eine latente Bedrohung. Doch am Ende sind es nicht diese Messer, die diese Bedrohung in die Tat umsetzen. Es sind all die Dinge um die Messer herum. Und das ist ein fantastisches Bild. Denn oftmals ist es so, dass die Dinge, die wir am meisten fürchten, gar nicht die Dinge sind, die uns die Angst einjagen sollten. Es ist zum Beispiel die Angst vor der Angst. Wie oft ist es so, dass die Angst davor, dass etwas passieren könnte, uns am Ende zum Scheitern bringt? Wir alle erinnern uns an den großartigen Philosophen Wayne Gretzky, der gesagt hat, jeder Schuss, den man nicht nimmt, wird kein Tor.
Nun, es ist erstaunlich. Wir haben es hier mit seitenlangen Beschreibungen von Messern zu tun, die nie zum Einsatz kommen. Sie werden ausgestellt in Glasvitrinen. Und ich sehe da natürlich auch einen Kommentar auf Männlichkeit. Die Parallele zum Phallus ist offenkundig. Ich finde, sie wird hier sehr klar genannt. Es geht ständig um Eindringen, es geht um Schärfe, es geht um Schneiden. Es geht um den Körper, der geschnitten wird, aber trotzdem kommt dieses Messer nie zum Zug. Wir haben natürlich eine intensive Sexszene, aber es ist eine lesbische Sexszene, umringt von hunderten scharfen Messern, die aber stumpf bleiben, weil sie den Körpern fernbleiben. Es ist eine Geschichte von Impotenz, es ist eine Geschichte vielleicht eines veralteten Männlichkeitsbildes, das am Rande herrscht, das mitflimmert, das immer oszilliert, aber nie wirklich zur Sprache kommt. Gehe ich hier völlig falsch oder haben Sie das auch gesehen?
Nein, also da bin ich zur Abwechslung mal voll auf Ihrer Seite. Es ist im Grunde genommen ein Abgesang auf das Messer. Denn das Messer ist obsolet, ein Anachronismus. Alles, was in diesem Messerladen passiert, zeigt eigentlich, dass dieser Messerladen überhaupt nicht mehr nötig ist. Und dieser Messerladen ist nichts weiter als die Bühne der Bedeutungslosigkeit, die diesem Messer bereitet wird. Und so wird aus diesem Laden im Prinzip ein Museum. Denn es wird nicht ein Messer verkauft während des gesamten Buches. Da muss man sich auch ganz klar mal in eine Frau hineinversetzen. Männer sind oftmals plump, dumm, gewalttätig und fast schon animalisch getrieben. Wenn man nun als Frau durch die Stadt geht und man ist diesen dunklen Gestalten und ihren lüsternen Blicken ausgesetzt, dann kann man das durchaus als Bedrohung verstehen. Also kann man sagen, dieser Messerladen, diese zahlreichen Messer, die diese Frau, die dort arbeitet, im Grunde ja umzingeln, die sind selbstverständlich eine manifestierte Bedrohung, eine latente Angst.
Ja, ich sehe das ähnlich. Vielleicht kann ich mal einen Auszug vorlesen, der das Ganze ein bisschen illustriert. Bring, bring, die Tür sprang auf. Es war Frau Ursel. Sie kam herein und lief auf mich zu. Ich konnte in den ausliegenden Messern eine Reflexion ihres Gesichts sehen. Ihr Make-up war vermischt mit den Tränen, die sie anscheinend auf dem Weg hierher geweint haben musste. Ich wusste nicht, ob ich es ansprechen soll. Will sie darüber sprechen? Warum wischt sie sich die Tränen nicht weg, bevor sie den Laden betritt? Ist das eine Gesprächseinladung oder schneide ich zu tief? Ich entschied mich dazu, es nicht anzusprechen. Guten Tag, Frau Ursel, sagte ich. Sie erwiderte, mein Messer ist schon wieder stumpf. Ich sagte ihr, ich kann es für Sie schleifen, wenn Sie möchten. Haben Sie es dabei? Sie klopfte ihren ganzen Körper ab. Eine Träne fiel auf ihren braunen Ledermantel. Sie sagte, jetzt, das tut mir leid, das Messer habe ich jetzt vergessen. Ich muss wieder zurück. Und einen kurzen Moment harrte sie aus. Ein Moment, der sich wie eine Ewigkeit anfühlte, weil ich nicht wusste, ob ich ansprechen sollte, was so offensichtlich im Raum lag. Ihre Tränen funkelten in den Reflexionen der Messer in den Glaskästen um mich herum. Ich fühlte mich wie in einer Disco, wie damals, das erste Mal, als ich meine Jungfräulichkeit verlor, mit 14 in der Dorfdisco um mich herum die funkelnden Blitze der Disco-Kugel. Auch damals konnte ich mich nicht bewegen und nichts sagen. Frau Ursel verließ den Laden. Das ist eine der kürzeren Kurzgeschichten, aber es wirft vielleicht ein Licht auf den Stil, den wir hier haben. Herr Bomhoff, wie haben Sie das Ganze gesehen? Diesen Dialogstil, diese viel innere Rede, die wir hier haben in Ihrem Kopf, ist das abgeschmackt?
Nein, ganz und gar nicht. Also für mich ist das sehr, sehr brandaktuell. Es spricht mehr als eine Generation an. Ich denke, jeder kennt diese Situation. Und sie schildert das auf brillante, tiefgehende Weise. Es sind diese Gedanken in ihrem Kopf, die oftmals selbigen nicht verlassen, sie werden nicht ausgesprochen, sie bleiben unbestätigt. Und was zurückbleibt, wie alter Kleister an den Wänden, die diese Wände immer weiter verengen lassen, bis der Lebensraum, in dem man sich bewegen kann, immer, immer kleiner wird. Und diese Selbstzweifel, die bleiben, was ist mit dieser Frau, die jetzt diesen Laden verlässt? Hätte ich sie retten können, indem ich sie angesprochen hätte? Was ist der Ursprung ihrer Tränen? Was ist der Kummer? Wie geht ihr Leben weiter? Es ist in dieser Situation ein kurzes Streiflicht. Aber was bleibt, ist die Frage, was bedrückt diese Frau? Und mit jeder Begegnung hallen diese inneren Zerrissenheiten nach, füllen ihren Kopf auf, prallen von den inneren Wänden ihres Schädels ab, versetzen ihr Hirn in eine Vibration des Zweifels. Und aus diesem Zweifel heraus, aus diesem Dröhnen, kommt ja dann irgendwann diese Explosion, wo sie sagt, nein, ich muss dieses Pochen, dieses Vibrieren, dieses Nagen aus meinem Kopf bekommen. Und das ist der Moment der Entladung, in dem aus dieser Person, die eine einfache Fachverkäuferin im Messergeschäft war, eben ein höheres Wesen wird. Ein Wesen, welches sich selbst befreit, welches diese Fesseln mit dem Messer durchschneidet, welches sie im Inneren dabei hat, ohne die Messer, die sie im Äußeren hat, überhaupt nur berühren zu müssen.
Ich habe das anders gelesen. Für mich war das eine Kapitulation. Für mich war die Stärke des Buchs diese Spannung zwischen den Messern, die präsent sind, aber nie benutzt werden. Sie sind quasi in petto, aber kommen nie in die Praxis. Sie sind immer latent, aber nie manifest. Für mich war das Ende eine Enttäuschung. Diese klaren Bilder, diese klare Botschaft, dieser klare Befreiungsimpetus. Ich fand ihn störend. Ich fand die Spannung interessant. Ich finde, das Buch macht sich zu leicht. Es ist das Erstlingswerk von Verena Speckzwang, deswegen habe ich vielleicht noch Hoffnung, dass hier wir eine subtilere Erzählweise vielleicht noch in den nächsten Romanen erfahren werden, die wir vorgelegt bekommen. Aber wie Sie auch schon sagen, ich möchte mich da anschließen, sie ist wirklich eine der begnadetsten Autorinnen unserer Vorzeit. Man muss immer aufpassen mit Erstlingswerken. Man darf es nicht zu viel loben, sonst werden die Autoren faul. Das
Ulrich Matitschik.
Ja, Florian Habelbeck fällt mir da ein, den wir ja auch in der Sendung groß gelobt haben, der seitdem leider nur noch Mittelmäßiges produziert. Also wir müssen hier wirklich aufpassen. Aber wir können es auch nicht anders sagen, als es ist. Es ist ein tolles Kurzgeschichtenmachwerk. Ich finde es gut, wenn sich junge Autoren an Kurzgeschichten versuchen, die vielleicht noch nicht diese Konsistenz haben, die ein Roman erfordert, aber diese einzelnen Ideen, diese einzelnen Gedankenblitze, die finde ich für mich auch einen jugendlichen Schreibstil ausmacht. Diese kurzen Ausbrüche, diese Kreativ-Ejakulation, die wir hier einzeln in diesen Kurzgeschichten eingefangen haben. Ein tolles Werk, erschien bei Klett-Cotta, ab jetzt im Handel verfügbar.
Ja, kommen wir zum nächsten Buch. Ich halte es hier in meinen Händen in einem wunderbaren schwarzen Ledereinband von Frank-Sabine Brechbach. Ja, Frank-Sabine Brechbach ist schon seit längerem in der Literaturszene ein aufstrebendes Talent, ein immer heller scheinendes Licht. Und im Gegensatz zu Personen wie zum Beispiel Ulrich Matitschek oder eben auch Habelbeck, ist es so, dass er mit jedem Werk eine Festigung erfährt. Er findet sich als Autor immer mehr. Er ist von vornherein schon ein ungeschliffener Rohdiamant gewesen. Man hat ganz klar dieses Talent, diese Wuchtigkeit seiner Worte, diese Relevanz auch in seinen Geschichten erkennen können. Aber man wusste auch, okay, da ist noch Platz für mehr. Und er hat jetzt schon über den Zwiebelsaum, denke ich, ganz klar gezeigt, dass er sich eben auch an sehr, sehr langen, verschachtelten Romanen messen kann, diese abliefern kann. Und das, was er eben jetzt uns jetzt hier vorgelegt hat, das ist nichts weiter als der zumindest mal vorläufige Höhepunkt einer sehr, sehr beeindruckenden jungen Literaturkarriere. Und zwar ist dieses Buch Die Almdirn. Und Die Almdirn ist ein ja 800 Seiten umfassendes Spektakel, eine Reise, die man eigentlich nicht mehr aus den Händen legen möchte. Und wenn man die letzte Seite verschlungen hat, dann fühlt man sich leer und beseelt zugleich. Dieses Gefühl, dass man eine Welt verlassen muss, die einen so gefesselt hat, aber die einen ausrangiert. Und das schaffen nur die guten Bücher. Wie ein Urlaub, wo man am letzten Tage die Koffer packt und man würde gerne bleiben, aber man kann nicht.
Ja, es ist eine Art historischer Realroman. Er basiert natürlich auf den Vorgängen rund um das Jahr 1900 im Allgäu, als dort, ja, ich möchte es klar benennen, eine Art Kultstruktur, eine Sektenstruktur entstand. Ein Alpenparadies, ein Naturrückzugsort, der damals natürlich klar in der Romantik natürlich auch großen Andrang erhielt, Rückkehr zur Natur. Man entfernt sich von der Industrialisierung, man entflieht den großen Stadtzentren, man möchte hinein in die Natur. Aber wie so oft findet man dort eben nicht die Unschuld, die man vermutet in der Natur. Sich fernab der Zivilisation versucht, in die kalten, jungfräulichen Berge zurückzuziehen, dort findet man vielleicht sogar noch Schlimmeres. Eine, ja, Almdirn, die titelgebende Almdirn, es ist Elfriede Spesel, die den historischen Vorbild hier gegeben hat, die ja in ihrem, ja, also es entspringt fast einem Horrorroman, wie sie dort Menschen viehgleich gehalten hat in ihrer Sekte, in ihrem Kult. Es ist ein anstrengender Roman. Es ist ein schwieriger Roman. Es ist ein Roman, der einen nicht loslässt, der einen packt, der einen an den Zitzen hält, der einen leer melkt. Das war zumindest mein Eindruck. Ein Roman, der einen keinen Moment Ausblick genießen lässt, in gewisser Weise. Man klettert auf diesen Berg, diese unglaubliche Schwierigkeit wird beschrieben, auf diese Allgäuer Alpenpanorama-Szene hier zurück. Man beginnt natürlich im Reisebüro, man fährt mit dem Omnibus, man hat natürlich den kalten Kaffeegeruch des Nachbarns im Nacken, doch dann entfernt man sich immer weiter von der Zivilisation, die Seilbahn, das letzte Überbleibsel einer Zivilisation, danach geht es zu Fuß weiter. Und je mehr man diese Zivilisation abstreift, diese Zwiebelschalen der Zivilisation hinter sich lässt, desto mehr findet man weniger einen menschlichen Kern, sondern eigentlich das Unmenschliche in sich. Es gibt schreckliche Szenen, wie wir sehen. Wir haben ganz klare Körperbeschreibungen. Wir haben einen Knöchelbruch ungefähr im ersten Drittel des Romans. Dieser Knöchelbruch alleine wird so drastisch beschrieben, dass diese Nacktheit der Natur gegenüber auch klar in Vordergrund gestellt wird. Und wir sehen wieder, immer wenn der Mensch versucht, vor den Menschen wegzulaufen, läuft er dem schlimmeren Menschen in die Hände. Es ist ein Roman ohne Ausweg. Es ist ein Roman, der mich manchmal an Schundliteratur erinnert hat, an Slasher-Horror, Groschenromane, die aber trotzdem eine tiefe Dunkelheit berührt haben, die mich nicht losgelassen hat, muss ich sagen.
Ja, also da schließe ich mich auch an, denn Sie haben es gerade schön beschrieben. Es beginnt als eine Art Reiseroman. Eine Reisegruppe bucht ihren Abenteuerurlaub, ihren Wanderurlaub in den Bergen und sie steigen. Und schon während des eigentlich harmlosen Wanderausflugs treten dann auch Verletzungen und Verluste auf. Das Wetter schlägt um, man muss jemanden zurücklassen. Schweren Herzens, das wird auch lange geschildert, da ist eben dieser verletzte Mann mit diesem offenen Knöchelbruch und sie geben ihm Teile der Essensration, aber sie wissen auch, das Wetter verschlechtert sich, sie können hier nicht bleiben, sie müssen ihren Weg fortsetzen und so lassen sie diesen armen Mann zurück, alleine einem ungewissen oder vielleicht doch eher gewissen, weil grausamen Schicksal zurück und dann setzen sie ihren Weg fort. Am Ende dieses Weges kommen sie in ein Tal. Und dieses Tal ist sonnenbeschienen, es ist wolkenlos und es scheint sehr einladend zu sein. Und sie treffen dort eben zum ersten Mal, und das ist ganz interessant, auf Elfriede Spesel, die eigentlich ja die Protagonistin ist, aber dann doch im ersten Drittel des Buches keine Rolle spielt. Sie taucht dann erst sehr spät auf. Und Elfriede Spesel lädt eben diese dann doch schon zerschundene Reisegruppe zu sich ein. Und zu Beginn wird dem Leser gar nicht klar, gibt es denn in diesem Dorf noch andere Leute? Und als sich dann auch die Reisegruppe zunehmend die Frage stellt, wo sind denn alle, da hat die Elfriede Spesel immer sehr überzeugende Argumente. Ja, die sind gerade auf der Schmalz. Na, die Schmalz ist ein altes Ritual, was seit Jahrhunderten in diesem kleinen Dorf vollführt wird, wo die Männer des Dorfes dann die Höhlen aufsuchen, um dort eben den Vorfahren ein Lied zu singen, welches sich quasi durch die verschiedenen Gänge bis tief in den Berg hinunter wuchtet, um eben auch die Ahnen dort zu erreichen. So erklärt sie das Fehlen jeglicher Männer. Die Frauen hingegen, die sind dann alle in die Wiesen gegangen, wie sie es sagt, um dort die Heilkräuter zu pflücken, mit denen dann die große Willkommenssuppe gebrutzelt wird, die den Männern, die dann aus den Höhlen zurückkehren, zur Feier vorgesetzt wird. Und so findet sie immer neue Erklärungen über das Fehlen von Zivilisationen und diese Reisegruppe macht es sich dort heimisch und dann beginnt eben dieses Gemetzel. Und das ist vordergründig ein Horror-Slash, aber was sie wunderbar, werter Kollege, gerade herausgearbeitet haben, ist nämlich der Aspekt, dass Frank Sabine dort herausarbeitet, dass eben die Zivilisation und so eng und bedrückend und luftraubend das Korsett eben jener Zivilisation uns manchmal auch erscheint, sie ist notwendig, denn wenn wir dieses Korsett durchtrennen, so fallen wir schlaff zusammen, bewegungslos, robben wir uns vorwärts, schlagen unsere Zähne und in uns gegenseitig, zerfleischen uns und das ist genau das, was dort passiert.
Wir sehen hier den Menschen als Materialquelle. Es ist, die Allegorie ist nicht sehr subtil. Natürlich geht es hier auch um Massentierhaltung. Es geht um den Umgang Menschen-Tier. Hier wird in gewisser Weise der Mensch fast tierhaft behandelt. Wir haben am Anfang die Ankunft, nur um das mal zu illustrieren, wo eine Art Spa-Aufenthalt geboten werden soll, eine Art Fußmassage. Und wir sehen schon, dass hier die Fersen gehobelt werden, dass die Hornhaut soll abgehobelt werden hier. Das wird sehr angenehm beschrieben. Später stellt sich raus, dass eben diese Hornhaut der eigentliche Grund war, um das Ganze in die Wege zu leiten. Es wird gesammelt, der Mensch wird hier als Materialquelle behandelt. Er wird ausgesaugt, er wird abgeschält, er wird geschoren, er wird beschnitten von allen Seiten und das Material wird genutzt. Und wir sehen natürlich hier auch immer den Umgang Mensch mit Mensch, der hier natürlich sehr plakativ dargestellt wird. Der Mensch versteht sich natürlich auch als Geisteswesen. Natürlich, wir als Literaturmenschen sind letzten Endes doch in diesen Fleischsäcken gefangen, die allerdings begehrt werden. Einerseits natürlich sexuell, das ist natürlich auch eine Komponente, die mitschwingt. Andererseits auch schlicht als Rohstoff. Ich würde den Roman überschreiben als der Mensch als Rohstoff, als etwas, das abzuernten ist. Das ist natürlich eine abstrakte Allegorie. Wir kennen das natürlich in die Entfremdung der industriellen Ausbeutungsgesellschaft und all das. Hier wird es sehr plakativ am Körper gehandhabt. Es geht ja nicht um die Arbeitskraft, um die Muskelkraft, sondern es geht um die Muskeln selbst. Wir haben hier diese Massageszene, wo gewisse Knoten herausmassiert werden sollen von Elfriede Spesel selbst. Wir merken allerdings, dass hier wirklich die Muskelmasse selbst dem Menschen entfleucht, der immer weniger in der Lage ist, es sich selbst zu bewegen, immer mehr abhängig ist von dieser Ausbeutungssituation. Ich mach's kurz, ich fand es ein wenig plump. Ich habe es relativ schnell verstanden. Es ist eine Botschaft, die, finde ich, nicht sehr vielseitig, sehr facettenhaft ausgebaut wird. Man hat dann doch eher das unangenehme Gefühl des Voyeurismus, dass man hier Menschen dabei zuschaut, wie sie ausgenommen werden. Man hat manchmal das Gefühl, wenn man, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie beim Metzger stehen an der Wursttheke und das liegt alles so offen da und die Gedärme und das Fleisch und die Muskeln, sie liegen so offen da, schamlos. Das Tier kennt an sich keine Scham, aber wir Menschen schon. Und trotzdem fühlt es sich befremdlich an. All das, was dort so liegt, so Material, so rohhaft, so der eigentlichen Übernatürlichkeit beraubt, so als reiner Rohstoff daliegend. Manchmal ekle ich mich. Und das hatte ich hier auch. So wie der Mensch hier wirklich ausgebreitet wird, fast ausgeweidet und wirklich seiner Menschlichkeit beraubt. Die Kleidung wird schichtweise entfernt, aber auch die Hautschichten werden entfernt. Und ich fand das zu übergriffig. Ich fand das zu billig.
Ich sehe das ganz anders. Natürlich ist es vordergründig plump, splatterhaft, abstoßend. Aber es ist absolut notwendig. Denn das ist doch das, was der Autor uns zeigen möchte. Der Beginn, als die Reisegruppe der Ordnung, der Sicherheit entfliehen möchte, ein Abenteuer suchen möchte. Sie buchen diese Reise, sie sind dieser Sicherheit, dieser Ordnung überdrüssig. Sie suchen etwas, was ganz tief in der Natur des Menschen verborgen ist. Die Jagd, das Unbekannte, das Aufbrechen. So wie der Mensch nach den Sternen strebt, so haben unsere Vorfahren versucht, neue unbekannte Gründe, Weidegründe, Jagdgründe ausfindig zu machen, zu besiedeln. Das war der Grund, weshalb der Mensch überhaupt in der Lage war, den Planeten global zu erobern. Und jetzt ist eben dieser Trieb in uns obsolet, weil wir bereits den Planeten besiedelt haben. Allerdings ist dieser Trieb immer noch da und er führt uns in die Wildnis und wir suchen das Abenteuer und dieses Abenteuer ist unser Tod. Denn wir sind nicht mehr diese Urmenschen. Und nur die Weiterentwicklung, das Abtrennen dieses Erbes hin zur Reise zu einem höheren Ich, das ist das Einzige, was uns rettet.
Aber Entschuldigung, also diese Szene, in der dann die junge Frau, die dann auch noch ein Kind zur Welt bringt, weil es keine Verhütung gibt auf diesem Alpen, auf dieser Alpenfestung, kann man quasi sagen, die dann mehr oder weniger gemolken wird, einer Kuh gleich, der die Muttermilch abgemolken wird hier, das ist doch wirklich sehr geschmacklos und plump. Also ich muss wirklich sagen, das waren noch unangenehme Szenen, das wirkt auf mich fast pubertär in gewisser Weise, wenn man wirklich da diese Körpersäfte mit einer solchen Genugtuung und einem solchen Genuss darin badet und planscht. Das hat für mich was von Pipi-Kaka-Humor, der hier in gewisser Weise angezogen wird. Das ist wirklich eine infantile, pubertäre Fantasie, die hier am Werk ist.
Werter Kollege, Sie scheitern da an der Wucht der Bilder. Denn bitte schauen Sie auch dorthinter. Denn dieses abstoßende Gefühl, was Sie ja völlig zu Recht empfinden, das ist ja genau das Ziel des Autors gewesen, dass der Leser so empfindet. Das ist einfach notwendig, um abgeschreckt zu werden.
Gut, aber das ist auch keine große Kunst, dem Leser Ekelgefühle einzuziehen. Da kann ich auch sagen, da kann ich Ihnen meinen Stuhlgang von heute Morgen beschreiben. Da werden Sie sich auch ekeln, damit bin ich kein großer Autor. Also das ist ja wirklich keine große Kunst, mit den niederen Gefühlen des Menschen zu arbeiten. Das ist ja wirklich
Nein,
keine große Kunst.
Nein, diese niederen Gefühle also des Menschen.
Das möchte ich auch. Es fällt mir bei Ihnen immer wieder auf, dass Sie immer sagen, das war die Intention des Autors. Wenn die Intention des Autoren unredlich ist, dann hilft es mir auch nichts, dass er seine Intention erfolgreich erfüllt hat. Nein, wenn es seine Intention war, mich zu verstören und er beschreibt mir hier nackte Menschenleiber, die viehgleich geknechtet werden und dann sagt man, jetzt hat er das geschafft, mich zu verstören. Davon habe ich ja auch nichts. Das ist ein Horrorkabinett. Das ist eine Achterbahn, das ist ein Minitekel des Horrors, das da aufgezogen
kennen
wird.
Kennen Sie noch, sicherlich kennen Sie das in das brillante Kindheits die Geschichte Der Wolf im Wald von den Geschwistern Grimm. So, dort geht es darum, dass eine junge, abenteuerlustige Dame der Enge ihres Dorfes überdrüssig wird, das Abenteuer sucht, den Wald durchquert und dort wird sie auf bestialische Weise von dem dort lauernden Wolf zerfressen. Die Moral der Geschichte ist einfach, Kind, bleib in deinem Dorf. Und das ist im Prinzip die Grundbotschaft dieses Buches, aber sie muss in dieser Länge, in dieser epischen Breite und in der Wuchtigkeit ihrer Erzählung auch stattfinden, weil der Mensch so überdrüssig ist, dass er die einfachsten Botschaften nur noch sieht, wenn er wirklich zugeballert wird. Und dieses Abstoßende, es muss wirklich, wirklich abstoßend sein, damit der Mensch fortan die Flucht aus der Zivilisation nicht mehr wagt. Sie sehen doch überall, gehen Sie doch mal in die Social Medias. Sie sehen doch die Fluchtbewegungen der Menschen weg von der Zivilisation, die Auflösungserscheinungen. Da bilden sich Gräben.
Ja, natürlich, aber das zu vergleichen dann mit einem Horrorspektakel, wo irgendwie die perversesten Doktorspiele da veranstaltet werden, das ist für mich eine zu plumpe Aussage. Also ich kann den Impetus verstehen, aber alles in allem ist es auch in Ordnung, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sein. Ich möchte noch zu einem letzten Buch kommen, das wir euch heute vorstellen möchten. Da könnten wir vielleicht auch mal ein bisschen über die angenehmeren Dinge reden. Mhm. Es ist Jessica von Kalimani, hat einen neuen Roman vorgelegt. Es ist Perikleos und Pomane, ein Roman, der in der Antike spielt, aber ganz klar aus einer modernen Perspektive. Perikleos und Pomane, das waren keine Figuren, die aus der Geschichte bekannt sind. Ein Liebespaar, man denkt natürlich an viele verschiedene Werke, die das "und" im Titel haben, das für die Liebe steht. Hier nicht ganz. Vielleicht können Sie ganz kurz zusammenfassen, worum es da geht.
Ja, also Perikleos und Pomane ist auch in meinen Augen ein sehr, sehr interessantes Werk. Es geht um den klassischen starken Helden Perikleos und seine Begleiterin Pomane, die dem klassischen antiken Gesellschaftsbild entsprechend eben eine Frau ist, die ihrem Mann das Haus sauber hält und so weiter. Aber tief in ihr drin ist sie nämlich die eigentliche Kriegerin. Und aus der anfänglichen Konstellation, dass der Perikleos eben als der starke Held durch die Lande zieht und Pomane ihn als seine treue Frau und Begleiterin einfach ihm sozusagen das Schwert reicht und das Schild putzt, wie man so möchte, und den Fasanen brät, da wird eben im Laufe der Reise eine Umkehrung der Konstellationen erzählt, und Pomane ist am Ende des Romans, so viel sei vorweggenommen, eben diejenige, die die Heldin ist, und Perikleos ist derjenige, der von sich aus sagt, weißt du, dieses ewige Kämpfen, es ist eigentlich nicht mein Ding. Wollen wir nicht mal, du hast jetzt so gut, da gibt es ja diese eine Szene, relativ in der Mitte des Buches, der Eber raste auf Perikleos zu. Es war nicht der erste Eber im Leben des starken Mannes, und so blieb er ruhig. Wie immer suchte er den festen Stand. Sein rechtes Bein wühlte sich in die noch feuchte Walderde, und sein linkes Bein zeigte auf den heranstürmenden Schweinemann. Er zog den Speer zurück, und wie immer wollte er im letzten Augenblick mit einem beherzten Stoß das Leben des Ebers beenden. Doch etwas war anders dieses Mal. Er fühlte eine Unruhe, eine Unsicherheit. Und so kam es, dass ihm der Speer aus den schweißnassen Händen glitt. Und er sah den Eber mit seinen fürchterlichen Klauen auf ihn zueilen. Doch da im letzten Moment durchfuhr ein Pfeil das Auge des Schweins. Und er brach vor den Füßen des Perikleos zusammen. Er blickte sich um und er sah Pomane, die den Bogen in der Hand hielt und die stark wie eine Weide im Wind dort stand, keine Miene verzog, fast triumphierend auf einem kleinen Hügel, und ihr Schatten fiel lang, viel länger als ihr Leib war, auf ihren Ehegatten. Und in diesem Moment verstand Perikleos, er war nicht mehr der Krieger. Er war müde von der Schlacht. Er suchte die einfachen Tätigkeiten. Und von diesem Tage an war er es, der das Schild der Pomane polierte, der den Fasan zubereitete und der das Gewand der Pomane am Abend nach der Schlacht vom noch feuchten Blute wusch. Kraftvoll.
Interessant ist natürlich die Wendung, die die Handlung ab dann nimmt. Tyleos ist ein Waldgnom, Ein Waldgnom, der behauptet, von sich für die Götter zu sprechen. Ob er das wirklich tut, wird nie aufgeklärt. Doch er tritt hier ein als Kritiker. Er sagt, diese Art ist den Göttern unwürdig. Das ist götteslästerlich. Die Frau, die die Waffe erhebt. Der Mann, der den Kochlöffel rührt. Thyleus spricht mit einerseits der Stimme des Waldes. Er wird als moosbedecktes kleines Wichtelmännchen beschrieben. Andererseits aber auch mit der Gewalt der Götter. Es gibt eine Szene im Buch, wo er es donnern lässt. Ob er eine Form eines Gottes ist oder nicht, ist unklar. Doch die Menschen weigern sich, auf Thyleus zu hören. Sie ignorieren ihn. Doch er wirft ihnen immer mehr Übel um die Ohren. Er lässt eine Lawine den Berg herabgleiten. Er lässt Schneefall, das Pärchen fast erfrieren. Doch die beiden schaffen es immer weiter, dem zu entgehen. Ihn aber nie wirklich zu konfrontieren. Wir haben hier natürlich jetzt eine konservative Stimme aus der Gegenwart, die gewisse Kritik natürlich vorwegnimmt. Andererseits natürlich auch ein traditionelles Bild. Interessanterweise wird mit dieser Figur kaum interagiert, Thyleus. Es gibt kaum einen Dialog zwischen den Figuren. Brandrede hetzt er um sich, wütet um sich, lässt Steine vom Himmel regnen, lässt Geysire aus dem Boden springen. Die Kräfte der Natur werden angerufen, doch mit ihm wird nicht gesprochen. Er spricht quasi alleine. Es ist schwer, das zu deuten, in gewisser Weise, weil es keine Deutungsansätze gibt. Es gibt keine Kommunikation mit ihm. Er steht einfach alleine da. Er steht dort als vergessener Waldwicht dort. Und es gibt niemanden, der mit ihm spricht. Ist das nicht ein bisschen naiv, zu sagen, es reicht, das zu ignorieren? Das ist einfach so, das ist wie Donner, Gewitter, diese Kritik, diese traditionellen, verkommenen Werte, die hier irgendwie nochmal aufgerufen werden. Damit muss man sich gar nicht abgeben. Das ist wie Regen, der an der Fensterscheibe abprallt. Wie sehen Sie das? Macht es sich die Autorin hier nicht ein bisschen zu leicht?
Sie macht es sich sehr leicht, aber sie macht es auch sehr deutlich. Denn dieses Wüten, dieses Donnern, dieses Grollen, dieses ewige, um Aufmerksamkeit heischende des Thyleus, das entspricht sicherlich auch der Lebensrealität der Autoren. Und ihrer Erfahrung nach ist es wohl das probateste Mittel, eben dieses ganze Theater zu ignorieren. Weil ein Dialog, eine Zuwendung zu dieser zerstörerischen, nach Aufmerksamkeit schreienden Macht Thyleus immer auch bedeuten würde, Abstriche zu machen, Forderungen zu erfüllen. Und sie möchte weg davon kommen, dass dieser zeternde Thyleus der Leitstrahl des Lebens wird, dem man sich immer zuwenden muss, wo man Abstriche machen muss, sondern sie sagt, nein, von jetzt an ignoriere ich das als Hintergrund grollen. Ich ignoriere es und irgendwann wird es in seiner Bedeutungslosigkeit zerfallen. Und eines Tages werden sie wach werden und der Thyleus ist weg. Und es fehlt dieses Gezeter und dieses Grollen ist weg, so wie ein Gewitter, was sich verzieht und auf einmal hört man wieder die Stille und dann hört man die Vögel und dann beginnt ein neuer Abschnitt. Und ich glaube, dass das der springende Punkt ist, der auch dadurch untermauert wird, dass Thyleus, und das haben Sie ja beschrieben, er findet irgendwann einfach nicht mehr statt. Mhm. Er findet in diesem Buch einfach nicht mehr statt, so als hätte die Autorin vergessen, dass er überhaupt jemals existiert hat.
Welche Macht hat ein Gott, an den niemand glaubt? Welche Macht hat ein Gott, den niemand hört? Was ist, wenn niemand den brennenden Busch sieht? Wenn niemand seine Sprache hört? Diese Fragen werden hier gestellt auf eine sehr plakative Weise und beantwortet mit keinem. Ob das in irgendeiner Weise praktikable Anwendungsmaximen sein könnten, ist natürlich die Frage. Eine Sache muss ich noch zur Sprache sagen. Das liegt mir doch auf dem Herzen. Die Autorin Jessica von Kalimani ist eine schillernde Prosadichterin, muss man sagen. Allerdings hat sie sich hier, finde ich, im Genre vergriffen. Dieser alte, antike Stil, der eben auch oft mit Choralen arbeitet, mit Chor arbeitet und eben oft auch mit Reimen, macht leider manchmal ihrem Sprachgenie einen Abbruch. Ich möchte einmal an dieser Stellen zitieren. Perikleos und Pomane treffen sich das erste Mal. Periklios spricht. Du bist meine liebe Pomane, Haut weiß wie Sahne. Ich brat dir viele Fasane, du bist eine feine Dame. Ist das bewusst schlecht gedichtet oder wie soll man damit umgehen? In dem Moment war das für mich ein solcher Schlag ins Gesicht, das Liebespaar trifft sich, titelgebende Liebespaar, damit rechnet man ja. Und dann sowas.
Es ist.
Davon gibt es unzählige in einem Buch, von ja. solchen Reimen.
Das ist richtig. Aber diese Reime werden ja allesamt von Perikleos gesprochen. Sie schreibt diese Reime aus dem Mund des Perikleos. Es ist nicht ihre eigene Unfähigkeit, ihre eigene Plumpheit, sondern es ist eben.
Sie sind so gütig mit Autoren, muss man Ihnen sagen, Herr Bomhoff. Immer wenn Sie schlecht schreiben, dann war das eigentlich das Ziel des Autoren, so schlecht zu schreiben. Immer wenn die Prosa schlecht ist, dann ist das ja die Idee, dass die Prosa ja gerade so schlecht ist, weil das ja eine Figur sagt. Ich finde, Sie sind manchmal ein bisschen zu umgänglich mit den Autoren, muss ich sagen.
Nun, ich möchte Ihnen dann vielleicht nochmal an anderer Stelle ein weiteres Gedicht von Pomane. Zum Ende des Romans oder so ungefähr nach zwei Dritteln.
Da würden Sie sagen, das ist besser gereimt.
Es ist besser gereimt. Das ist, hören Sie selbst.
Gut, bin ich gespannt.
Feuer spricht aus mir. Dein Atem stinkt von Bier. Ich wuchte mich, ich schlage aus. Ich mache dir den Gar jetzt aus. Sieh den Bizeps golden glänzen. Und ich will nicht mehr die Schule schwänzen, denn es unterrichtet mir das Leben. Ich will grollen wie ein Erdbeben, will die Welt umwälzen, will mit der Zunge schnelzen, will die Worte lernen, wie sie kommen. Und dann reite ich von Donnen. Auf dem Rücken meines Tieres höre ich sein Gewieres. Und das Licht in meiner Iris zeigt mir diesen Weg, führt mich auf den alten Steg und überquere das Gewässer bis in alle Ewigkeit. Amen. Und dieses Gedicht zeigt ihre...
Das ist für Sie ein Positivbeispiel?
Ja, es ist brillant.
Dann reiten wir von Donnen?
Nun, was sie hier macht... Sie
wer
sehen,
wer jetzt, Pomane oder Jessica von Calimani?
Nein. Jessica von Calimani zeigt das Wachstum der Figur Pomane. Sie sehen, dass sie also in diesem Gedicht, und das ist ihr erstes Gedicht, sie hat sich zahlreiche Gedichte ihres Gatten Perikleos angehört und das ist ihr erstes Gedicht. Und man sieht dieses unglaublich ungeformte Potenzial, wo sie teilweise Reime findet, die so kraftvoll und so mächtig sind. Mhm. Und an anderer Stelle, da dehnt sie das Wort, um passend zu sein. Und diese doppelte Betrachtung, dass sie auf der einen Seite diese sprachliche Brillanz hat, aber auf der anderen Seite auch die Kraft, die Worte dann zu dehnen, wenn sie sie so braucht, wie sie sie nicht hat. Diese Eleganz, diese Kraft, im Einklang miteinander vereint in der Figur Pomane, das ist das eigentliche Genius der Autorin Jessica von Calimani.
Nun, meine Meinung dazu kennen Sie. Ich finde, das war kein gutes Beispiel. Ich finde es auch nicht sprachlich ansprechend, die Worte so zu biegen, dass sie dem Reimschema passen. Wir sind allerdings am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank, Herr Bomhoff. Wir haben vier Bücher heute besprochen und möchten Sie einladen dazu, sich Ihre Meinung selbst zu bilden. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche sind wir wieder im Agathe Spironius Hostel in Brockbach. Bis dahin, gute Reise. Lesen Sie weiter. Wir verlassen die Bühne. Das Licht geht aus.
Auf Wiedersehen.
Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension EY97EX8492TX69, der literarische Salon.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.